Ich glaube nicht an dich, Gott. Denn wenn es dich gibt, warum lässt du dich dann nicht wissenschaftlich für alle Menschen nachvollziehbar beweisen? Warum muss man an dich glauben, um zu wissen, wer du bist?
Für mich ist Gott der sich in Christus gezeigt hat, in Christus offenbart hat. Als jemand, der Liebe lebt, der Menschen annimmt, so wie sie sind, der nicht nach Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft und Religion fragt, der enorm revolutionär ist, indem er die menschlichen Maßstäbe revolutioniert und die menschlichen Traditionen, die menschlichen Vorstellungen vom Leben, auch die Vorstellungen von Gott, über den Haufen werfen kann. Und der das alles in Liebe tut und versucht, die Menschen dorthin zu bringen, dass sie sehen, wie Gott als Schöpfer das Leben ursprünglich gedacht hatte.
Kein Zweifel, Christian Berg ist Theologe, gleichzeitig aber ist er Physiker. Wie kann ein kühler, rationaler Naturwissenschaftler an so etwas Unfassbares wie Gott glauben?
Es hat mich eigentlich schon immer interessiert, wenn Sie so wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und viele Menschen sagen, ja, Naturwissenschaft hat mit Glauben überhaupt nichts zu tun. Einige sagen wiederum, aha, das passt ja sehr gut zusammen. Und ich denke in der Tat, dass das Letztere der Fall ist. Denn gerade in der Physik fragt man ja sozusagen nach den letzten Zusammenhängen der Dinge. Und in der Theologie fragt man das in gewissem Sinne auch, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und da sind wir schon fast bei einem möglichen Antwortansatz für die Frage, wie verhalten sich die beiden zueinander, dass man sagt, die Physik stellt Fragen über die Wirklichkeit, aber nur auf einer kausalen Ebene. Und die Theologie stellt auch Fragen über die Wirklichkeit, aber auf einer anderen Ebene. Das hat mit Sinn zu tun, mit Bedeutung.
Sinn des Lebens, Bedeutung des Seins. Wozu sind wir da? Wohin führt uns unser Dasein? Hat alles einen Sinn? Oder sind wir nur umgeben von einer ungeheuren Leere, ohne jeglichen tieferen Sinn dahinter?
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich.
Der Theologe Berg erzählt mir von Gottes Liebe, seiner Gerechtigkeit und Gnade, verspricht mir in Gott Hilfe, Schutz, Geborgenheit. Mit einem Wort, die gesamte emotionale, religiöse Katastrophenmedizin. Ausbruch aus diesem Abgrund kindlicher Geborgenheitssehnsucht. Einbruch ins Zentrum der westlichen Naturwissenschaft, Rationalität, Logik, MIT. Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, USA. Die Technik-Uni der Weltelite. Abteilung Computertechnologie, Media Lab. Die Studentin der Elektrotechnik Jennifer Healy zeigt auf einer MIT-Veranstaltung für Sponsoren neueste Computertechnik, dicht am Körper getragen.
Right now I have four sensors. A respiration sensor that I'm wearing under here. It's this little line here. It goes around, it's an elastic band.
Ich trage vier Sensoren an meinem Körper. Der hier misst meine Atemfrequenz. Hier, unter meinem Kleid, das elastische Band.
Jennifer trägt ein Ballkleid des 17. Jahrhunderts mit modebewusst hochgepufftem Hinterteil. Darin steckt das 21. Jahrhundert, ein Kleinstrechner. Jennifers einladend ausgeschnittenes Dekolleté erlaubt einen tiefen Blick auf ihren Atmungssensor.
If I cough... My chest contracts rigorously. I can tell I'm talking cry.
Wenn ich huste, dann zieht sich mein Brustkorb stark zusammen. Wenn ich weine, dann erzeugt meine Brust ein anderes, eindeutiges Signal. Ich habe 20 Tage lang einen Test an mir durchgeführt und dabei hat mein Atmungssensor in 17 von 20 Fällen Traurigkeit bei mir richtig erkannt. Wenn man nämlich weint, ist die Atemfrequenz anders, als wenn man entspannt ist oder wütend.
Jennifer Healy forscht in der MIT-Projektgruppe Effective Computing, Computern mit Gefühl. Die Gruppe will Rechnern beibringen, menschliche Gefühle zu erkennen. Liebe, Hass, Zorn, Wut, Verwirrtheit, die ganze Palette. Dafür hat Jennifer mehrere Sensoren an ihrem Körper angebracht, die ihre Atem-, Haut-, Herz- und Muskelsignale aufnehmen. An diesen elektrischen Signalen kann Jennifers Computer dann menschliche Gefühle ablesen. Er weiß, wie Jennifer sich fühlt. Die Professorin Ross Picard ist Chefin der Abteilung Effective Computing, eine führende Frau in der Männerdomäne Computertechnik. Professorin Picard ist 45 Jahre alt, eine schöne Frau, absolut ernsthaft kompetent, mit einem freundlichen Lächeln, das der Stress mühsam macht manchmal. Der Spagat zwischen notwendiger Sponsorenanwerbung und Leidenschaft für ihre Forschung. Gleichzeitig ist Rosalind Picard tiefgläubige Christin. Nach Gott, sagt sie, habe sie als Wissenschaftlerin noch kein Journalist gefragt.
Ich habe kein Problem damit, religiöse Gefühle zu hegen und gleichzeitig Wissenschaftlerin zu sein. Das war früher anders, als ich noch wenig über Religion wusste. Bevor ich Christin wurde, dachte ich, jeder, der religiös sei, müsse sein Gehirn aus dem Fenster geworfen haben. Ich glaubte, Wissenschaft könne alle Fragen beantworten. Das änderte sich erst, als ich merkte, dass Wissenschaft nicht alle Fragen beantworten kann. Und dass es großartige Gedanken und logische Gründe und geschichtliche Beweise für den Glauben gibt. Erst dann begann ich, auch nicht wissenschaftliche Schriften zu lesen. Wenn Sie glauben, Wissenschaft sei alles, dann praktizieren Sie auch eine Art Religion. Ich nenne sie Scientismus.
Wissenschaftsgläubigkeit. Der Glaube daran, dass Wissenschaft eines Tages alle Fragen wird beantworten können. Auch die Fragen nach dem Sinn des Lebens, unserer Bestimmung, dem Wozu des Ganzen. Daran glaubt Ross Picard nicht mehr. In ihrem durchrationalisierten Büro erzählt sie von ihrer religiösen Welt, die die Materielle spielend durchwirkt, transzendiert. Und ich hänge merkwürdig sehnsuchtsvoll an ihren Lippen, als verkünde sie mir das Heil.
Wer
hat das gesagt? War es Abraham Lincoln? Ich kann verstehen, wie ein Mensch auf die Welt herabsieht und Atheist ist. Aber ich kann nicht nachvollziehen, wie er in den Himmel schauen und dann behaupten kann, es gäbe keinen Gott. Wenn wir in die Unendlichkeit schauen, sei es das unendlich Große oder das unendlich Kleine, ich glaube, es gibt auch das unendlich Kleine. Wir können Dinge immer weiter zerteilen und auf ewig kleinere und kleinere Dinge entdecken, dann kommen wir ins Staunen. Das ist ein Gefühl, das auch Wissenschaftler haben, wenn ihr emotionales System richtig funktioniert. Wir fühlen einfach, dass dort etwas viel Größeres existiert, als wir es sind. Und wir erkennen, dass all die Antworten, die wir geben können, irgendwo enden. Sie können diese Unendlichkeit nicht erklären. Wir Wissenschaftler können zwar bis auf wenige Sekundenbruchteile berechnen, was genau passierte, als das Universum entstand, aber wir können nicht erklären, was vorher war. Selbst die größten Physiker sagen, dies sei eine theologische Frage und keine physikalische. Die Methoden der Wissenschaft kommen nicht an die Unendlichkeit heran, aber unser Geist reicht an die Unendlichkeit heran. Man kann darüber nun entweder frustriert sein oder man kann darin eine Art Schönheit sehen. Für viele Menschen ist ein Blick in die Unendlichkeit der Beginn ihrer Suche nach Gott.
Es passiert mir immer wieder, immer wenn ich nach oben schaue, in einer Nacht, die ohne Wolken ist und nicht überstrahlt wird von Großstadtlichtern. Ich stehe da und schaue in die Vergangenheit der Sterne, in ihr Licht, das Jahrmillionen unterwegs ist. Manchmal existieren sie schon nicht mehr, nur hat das Licht ihres Zerfalls uns noch nicht erreicht. Trotz des zweidimensionalen Anscheins des Sternenhimmels versucht mein Verstand mir dann klarzumachen, dass ich in einen dreidimensionalen Raum hineinschaue, dass die Sternbilder nur deshalb existieren, weil ich von einem ganz bestimmten Blickwinkel, dem der Erde, drauf schaue. Und dass dieser Raum tatsächlich ein vierdimensionales Raum-Zeit-Kontinuum ist. Und da hört's dann auf mit der Schönheit, der Sternenromantik, dem reinen Naturerlebnis. Da passiert's. Ich frage mich dann, wie jeder vernünftige Mensch, ob die Raumzeit des Universums nicht einen Anfang und ein Ende haben muss. Und wenn ja, was vor dem zeitlichen Anfang war und hinter dem räumlichen Ende liegt. Weil ich mir Unendlichkeit einfach nicht vorstellen kann.
Und doch verleugnen Menschen ihren Schöpfer andauernd. Üben sie ihre Macht gegen ihren Schöpfer aus, indem sie glauben, es gäbe keinen Schöpfer. Ich schreibe gerade ein Theaterstück, in dem Maschinen leugnen, einen Schöpfer zu haben. Das Szenario ist sehr plausibel. Nachdem die Roboter die Menschen ausgelöscht haben, könnte die nächste Robotergeneration glauben, dass es für sie nie irgendeinen Schöpfer gegeben habe, dass sie aus Siliziumchips und Sand und anderem entstanden seien.
Das klingt ein bisschen verrückt, aber wir können solche Roboter bauen. Wir könnten Maschinen den Glauben einprogrammieren, dass sie ohne Hilfe irgendeines äußeren Schöpfers entstanden wären.
Sprung von der Elite-Uni in Nordamerika nach Deutschland zu Hubert Meisinger, Hochschulpfarrer der evangelischen Studentengemeinde der Universität Darmstadt. Jung, agil, kraftvoll, naturwissenschaftlich bestens informiert, auf dem Stand der modernen technologischen Zeit.
Es gibt immer mehr Naturwissenschaftler, vor allem im amerikanischsprachigen Raum, die sich versuchen, der Theologie zu nähern, wobei man dann wieder unterscheiden muss auch zwischen Religion und Theologie. Also Religion als das allgemeine religiöse Empfinden, Religiosität, und Theologie als die Reflexion über Religiosität. Es gibt Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die ebenso wie Theologinnen und Theologen sich sozusagen naturwissenschaftlich im 16. Jahrhundert finden. So gibt es auch Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die sich, was die Theologie angeht, in einem Art tiefsten Mittelalter befinden und die überhaupt nicht wissen, wie weit die Theologie schon vorangeschritten ist, wie interessant Theologie sein kann und wie stark Theologie kommunikabel ist mit aktuellsten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen.
Theologie und Naturwissenschaften kommunikabel? Passen Glaube und Denken am Ende doch zusammen, wie der Theologe und Physiker Christian Berg anfangs behauptet hat? Wie sollte das funktionieren angesichts der wissenschaftlich absolut unglaubwürdigen christlichen Schöpfungsgeschichte?
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Viele frühere Theologen versuchten, das Entstehungsdatum der Erde genau zu bestimmen, mit Hilfe der Bibel. Jüdische Gelehrte des Mittelalters setzten das Jahr 3760 vor Christi Geburt als göttlichen Schöpfungstermin fest. Die Jahreszählung des jüdischen Kalenders geht noch heute von diesem Ursprungsjahr aus. Im Widerspruch dazu errechnete im Jahr 1658 unserer Zeitrechnung der Erzbischof der anglikanischen Kirche, James Usher, dass die Welt im Jahr 4004 vor Christi Geburt geschaffen worden sein müsse. Nachfolger Uschers legten den Termin genauer fest, auf den 22. Oktober, 20 Uhr abends. Noch bis ins 18. Jahrhundert hinein akzeptierten Theologen und selbst weltliche Gelehrte die biblische Version, nach der das Universum höchstens 6.000 bis 7.000 Jahre alt sei.
Ja, das ist naturwissenschaftlich schlichtweg falsch und das ist auch meiner Interpretation nach eine schlichtweg falsche Interpretation der Bibel. Das Alte Testament hat nie versucht zu sagen, vor 6.000 oder irgendwie vielen Jahren ist die Welt geschaffen worden, sondern der Schöpfungsbericht versucht auszudrücken, die Welt existiert in Beziehung zu Gott, wer oder was Gott denn auch immer sei.
Klärt Hochschulpfarrer Hubert Meisinger und schlägt eine Brücke von Theologie zu Naturwissenschaften.
Die Schöpfungsgeschichte ist keine naturwissenschaftliche Aussage über die Schöpfung, sondern es ist eine Aussage der Zeit von vor 2500 Jahren, dass die Welt, die man damals kannte, wahrgenommen hat, auf Gott bezogen ist. Naturwissenschaftlich und in meiner Perspektive ist die Welt evolutionär entstanden. Das ist das derzeit vorherrschende Schema. Das ist das auch, was mir am sympathischsten ist, am logischsten, am emotional am nächsten liegt, ganz egal, wie man das nennt. Und wer Theologie treibt, versucht ein Stück weit die Theologie immer abzudaten, auf den neuesten Stand zu bringen. Die Gedanken, die theologischen Gebäude, die früher entwickelt wurden, die immer wieder neu anzuwenden und auszudrücken in der Sprache der jeweiligen Zeit. Und das heißt natürlich dann auch im Dialog mit Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern in deren Sprache.
Dialog zwischen Theologen und Naturwissenschaftlern. Wenn es dich gibt, Gott, dann müssen wir ins Gespräch miteinander kommen.